Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Gisela Strenat spricht heute mit Dominik Bredel, Associate Partner bei Kyndryl Deutschland, über das Thema Herausforderung Cyberangriffe, Erfahrungen aus der Praxis.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, das heutige Gespräch mit Dominik Bredel von der Firma Kyndryl zu führen. Wir werden mit dem Gespräch einige Geheimnisse lüften und Sie werden am Ende des Podcasts auch wissen, was hinter dem Firmennamen Kyndryl steckt. Hallo Dominik, zunächst möchte ich dich bitte, dass du dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellst. Wer ist Dominik Bredel und was ist deine Aufgabe bei Kyndryl?
Hallo Gisela, ja, vielen Dank für die Einführung. Mein Name ist Dominik Bredel. Ich bin bei Kyndryl verantwortlich für das Beratungsgeschäft für die Teilbereiche Security und Resiliency. Jetzt fragen sich vielleicht schon die ein oder andere Zuhörer, was verbirgt sich hinter diesen beiden Begriffen und Themenfeldern? Security bedeutet für uns die Themenbereiche Zugangsberechtigungsmanagement, Cloud-Sicherheit, die Erkennung von Cyberangriffen, aber auch die Einhaltung von Regulatorik und gesetzlichen Anforderungen. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite umfasst Resiliency die Themenfelder der Wiederherstellung und dem Wiederanlauf von kritischen Applikationen. Das heißt, alles das, wenn der Cyberangriff doch erfolgreich war, wie kann ich schnellstmöglich die kritischen Anwendungen wiederherstellen? Ich spreche hier auch ganz gerne von einer Metapher, dass wir uns darum kümmern, auf der einen Seite eine Mauer so hoch wie möglich zu bauen, damit es einen Angreifer so schwer wie möglich hat, in ein Unternehmensnetzwerk und Infrastrukturen zu gelangen. Auf der anderen Seite machen wir uns aber auch Gedanken, wenn der Angreifer mit einem Fallschirm oder mit einem Tunnel es hinter die Mauer geschafft hat, wie bekommen wir ihn dann schnellstmöglich wieder heraus und wie stellen wir auch sicher, dass er so wenig Schaden wie möglich angerichtet hat. Zusammengefasst kann man also sagen, dass mein Team und ich jeden Tag dafür antreten, Deutschland ein kleines bisschen sicherer zu machen.
Das ist doch eine echte Herausforderung. Aber bevor wir jetzt tiefer in deine Fachbereiche einsteigen, lass uns doch bitte erstmal erklären, wer ist Kyndryl? Ihr seid eine Ausgründung der IBM. Kannst du uns darstellen, wie es dazu gekommen ist?
Natürlich, gerne. Seit dem 4. November des letzten Jahres 2021 sind wir als unabhängiges Unternehmen an der New York Stock Exchange unterwegs und werden dort unter dem Ticker KD gehandelt. Und wir sind, wie du schon richtig gesagt hast, ein ehemaliger Teilbereich der IBM. Und innerhalb der IBM waren wir der Service Provider innerhalb dieses großen Unternehmens. Und wenn man sich das nochmal vor Augen führt, dann kam es in den letzten Jahren und Monaten innerhalb dieses großen IBM-Konzerns immer wieder zu Interessenskonflikten dahingehend, wenn man neben Dienstleistungen auch gleichzeitig eigene Produkte anbietet, wie Server oder Software, dann fragt oder stellt sich irgendwann immer mal die Frage gegenüber dem Kunden, was biete ich denn jetzt an? Biete ich das Produkt an oder biete ich die Dienstleistung an? Und das war auch der Hauptgrund, weshalb wir uns dazu entschieden haben, diesen Dienstleistungsteil der IBM als eigenständiges Unternehmen an den Markt zu bringen, um, und das ist das Wichtige, zukünftig und auch heute jetzt schon, Best of Breed, also die beste Zusammenstellung von Lösungen für unsere Kunden anbieten zu können. Und das machen wir weltweit für circa 4.600 Kunden, wovon auch 75 der Fortune 100 Unternehmen dabei sind. Und das machen wir mit 90.000 motivierten Mitarbeitern weltweit, die auf 60 Ländern vertreten und angesiedelt sind. Dabei sind wir auch stolz darauf, dass 8 der 10 größten Fluggesellschaften unsere Kunden sind. Wir haben 4 der 5 größten Einzelhändler bei uns im Portfolio und auch ungefähr 50% aller PKWs werden von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemanagt, beziehungsweise wir stellen die Infrastruktur für die Hersteller dieser PKWs. Und in Deutschland zählen zu unseren größten Kunden beispielsweise BMW, die Deutsche Bank, Henkel, die Lufthansa, aber auch zahlreiche global agierende Mittelständler. Und Daher sehen wir uns, und das ist auch besonders wichtig für uns, als kleines Start-up at Enterprise Scale. Das ist immer das, was wir verwenden als Begriff. Das heißt, wir haben sehr, sehr flache Hierarchien und Abläufe, schnelle Entscheidungsprozesse. Und das merkt man auch jeden Tag, wenn man hier morgens bei der Arbeit antritt, dass es einfach ist und Spaß macht.
Also eine Startup-Firmenkultur mit ganz tollen Unternehmen als Kunden. So habe ich es zumindest verstanden. Hört sich ganz spannend an. Jetzt ist euer Firmenname Kindrill für unsere deutschen Ohren zumindest ein etwas ungewöhnlicher Name. Also ich bin auch schon ganz lange in der Branche, musste aber auch erst mal schauen. Ganz so bekannt seid ihr ja noch nicht. Und Kindrill, ja, jetzt kann ich ihn und ich glaube, jetzt weiß ich auch, was dahinter steckt. Aber kannst du vielleicht mal erklären, wie dieser Name entstanden ist?
Er setzt sich aus zwei Begriffen zusammen. Auf der einen Seite Kin für Kinship, die den Zusammenhalt einmal zwischen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch den Zusammenhalt mit unseren Kunden symbolisieren soll. Und auf der anderen Seite Tendril, was für eine Ranke steht und symbolisieren soll, das kontinuierliche Wachstum und das Streben nach Innovation, einmal in unserem Ökosystem, aber natürlich auch für Innovationen für unsere Kunden. Und ich finde den Namen persönlich mit der Erklärung ganz gelungen. Wir sind mit dem Unternehmen Kindrill dann auch in den eben schon angesprochenen 60 Ländern vertreten und haben auch Standorte in allen großen Städten hier in Deutschland. Exemplarisch, wenn wir uns vom Norden runterhangeln, über Hamburg, Berlin, Hannover, Köln, Düsseldorf im Rhein-Main-Gebiet, Frankfurt, Stuttgart und auch München.
Lass uns mal auf euer Business gehen. Wie gestaltet sich euer Ökosystem? Wenn du mir diese großen Firmennamen sagst und ihr Servicegeschäft macht, dann werdet ihr das ja nicht ausschließlich mit eigenen Mitarbeitern schaffen. Welche Allianzen und Partnerschaften habt ihr in eurem Unternehmen? Also vielleicht mal auch ein bisschen auf Deutschland oder auch Europa oder schaut, wer arbeitet mit euch zusammen?
Ja, klar. Das ist auch etwas, auf das wir stolz sind. In den letzten Monaten seit unserer Ausgründung haben wir zahlreiche neue Allianzen schmieden können. Dazu gehören unter anderem Google, Microsoft, AWS, also die ganz großen Hyperscaler, aber auch Unternehmen wie Nokia, VMware, Dell oder auch NetApp. Und das ist auch einer unserer großen Differenziatoren, die wir jetzt in den letzten Monaten erarbeitet haben, dass wir auf ein extrem breites Produktportfolio und den Lösungen, die diese Partner mit anbieten, zurückgreifen können und dann ähnlich wie in so einem Baukasten wirklich die am besten passendste Lösung für unsere Kunden zusammenstellen können. Und das ist ein sehr, sehr vitales Ökosystem, was sich auch ständig weiterentwickelt. Das heißt, man kann dort in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges auch an weiteren Partnerschaften und Ankündigungen erwarten, was uns sehr, sehr wichtig ist. Denn gerade auch mit den Hyperscalern, die ich zu Beginn benannt habe, konnten wir auf Seiten von Kindrill unseren adressierbaren Markt von ungefähr 250 Milliarden Dollar auf mehr als 500 Milliarden Dollar steigern, was natürlich eine Verdopplung darstellt.
Das ist ein schöner Hinweis, als nächste Frage mal ein bisschen auf euer Angebot einzugehen. Du hast vorhin gesagt, 90.000 Mitarbeiter in 60 Ländern. Ich meine, das ist sehr, sehr viel. 60 Länder ist, glaube ich, mehr als die Hälfte aller Länder, die es auf der Welt gibt. Ein großer Konzern, würde ich mal sagen. Hatten wir ja vorhin schon mit einer Start-up-Kultur. Wo liegen aber eure Schwerpunkte? Habt ihr Schwerpunkte?
Definitiv, die haben wir. Zu Beginn möchte ich aber nochmal hervorheben, dass der größte Schwerpunkt, den wir bei Kindrill haben, unsere eigenen Mitarbeiter sind. Denn gerade, und das ist wirklich keine Plattitüde, sondern gerade wenn man sich im Dienstleistungssektor bewegt und im Servicegeschäft, muss man sich jeden Tag vor Augen führen, dass die Mitarbeiter das größte Gut und das größte Asset sind, das wir haben. Denn sie erarbeiten das Vertrauen unserer Kunden. Und das stellen wir in jeder Situation in den Vordergrund, weshalb wir auch nach wie vor auf der Suche nach Verstärkung sind. Kleiner Randkommentar, wir haben auch seit unserer Ausgründung in Deutschland schon mehr als 100 Personen eingestellt. Das heißt, wir wollen nicht nur auf der Geschäftsseite, sondern auch auf der Mitarbeiterseite wachsen. Und genau für dieses kostbare Gut, unsere Mitarbeiter, haben wir Schwerpunkte definiert, die innerhalb oder seit unserer Ausgründung auch maximal simplifiziert wurden. Wir haben es auf 6 sogenannte Practices heruntergebrochen, die die Themenbereiche, die wir anbieten, darstellen. Das ist einmal von Anwendungen, Daten und KI, dann alles rund um Core Enterprise und Großrechnersysteme, also den Mainframe und Dienstleistungen rund um den Mainframe. Wir haben dann die Teilbereiche Netzwerk und Edge Computing, alles rund um die modernen Cloud-Services, in denen wir dann auch sehr, sehr stark mit den eben benannten Hyperscalern zusammenarbeiten. Dann alles rund um den digitalen Arbeitsplatz und die Arbeitswelt von morgen. Und last but not least die Themenbereiche Security und Resilience.
Ich nehme mal an, diese 100 Mitarbeiter, die ihr seit Gründung oder Ausgründung eingestellt habt, das sind allein 100 in Deutschland, ne?
Genau, also, genau.
Ja, also das ist ja schon in der kurzen Zeit, wir reden ja hier nur von ein paar Monaten, ist das ja schon wirklich eine Menge. Wenn wir gerade bei Deutschland sind, gibt es einen Unterschied des Angebotes, was ihr in Deutschland anbietet, zu dem, was ihr sonst vielleicht weltweit oder in anderen Ländern anbietet?
Also in erster Linie sind unsere Services hier an die lokalen Gegebenheiten des deutschen Markts angepasst. Vor allem müssen wir da natürlich entsprechende Regularien, Gesetze, Vorgaben und auch Ausrichtungen in den unterschiedlichen Branchen berücksichtigen. Und das machen wir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist sicherlich aber auch eine Stärke von Kyndryl die Internationalität und dass wir unsere Dienstleistungen weltweit aus diesen 60 Ländern heraus erbringen können. Gerade für sehr, sehr große Kunden und große Unternehmen ist das natürlich auch ein wichtiges Element, wenn auch der Kunde weltweit tätig ist und in Nordamerika, in Afrika, in Asien und in Europa beispielsweise Niederlassungen hat, dass wir als zentraler Dienstleister für ihn auch in diesen unterschiedlichen Kontinenten die Services IT-seitig erbringen können.
Du hast vorhin erwähnt, dass zum Beispiel Security oder Cybersecurity eines eurer großen Schwerpunkte sind. Ist ja im Moment ein sehr, sehr spannendes Thema. Lass mich mal erstmal ganz allgemein fragen, wie schätzt ihr zurzeit die Sicherheitslage ein?
Genau, Security ist ja auch mein Steckenpferd und Schwerpunkt. Danke für die Frage, Gisela. Ich muss ehrlich sein, ich bin kein Fan von Dramatisierungen und auch oftmals schlimmen Statistiken, die man im IT-Security-Umfeld fast tagtäglich lesen kann. Aber ich möchte auch ganz klar festhalten, dass die Lage angespannt ist. Wir sehen in den letzten Jahren eine sehr, sehr starke Professionalisierung von Cyberangriffen. Es ist heutzutage möglich, im Dark Web auf Seiten, die ähnlich aufgebaut sind wie Online-Shops, zu gehen und dort mehr oder weniger einen Cyberangriff für Bitcoins wie in einem Online-Shop zu kaufen und damit zielgerichtet oder auch allumfassend übergreifend Unternehmen lahmzulegen. Also das heißt, aus meiner Sicht ist die Lage, die wir momentan haben, wirklich sehr angespannt.
Muss ich aber trotzdem noch mal ein bisschen bohren. Meinst du, der Ukraine-Russland-Konflikt verschärft die Situation noch?
Definitiv. Durch den Ukraine-Konflikt haben wir auch vor allem eine Verlagerung der Angriffe auf öffentliche Einrichtungen und auch sogenannte kritische Infrastrukturen gesehen. Denn was vor vielen, vielen Jahren, sage ich mal noch, Science-Fiction-Szenarien waren, dass sich Kriege auch in eine neue Dimension entwickeln, in den Cyberraum, haben wir jetzt in diesem Konflikt genau erkennen können und sehen, miterleben müssen. Cyberangriffe wurden gezielt durchgeführt, um strategische Punkte in diesen kritischen Infrastrukturen, wie beispielsweise Energieversorgung, öffentliche Verwaltung etc. lahmzulegen. Und genau das haben wir in den letzten Wochen und leider jetzt auch schon Monaten sehen können. Und die Gefahr dabei ist, dass diese Angriffe aber oftmals nicht so zielgerichtet stattfinden können, dass nur die Einrichtung getroffen wird, die beabsichtigt war. Das heißt, dass auch, ja, wie im richtigen Krieg leider auch Kollateralschäden entstehen können, die auch andere Behörden, Systeme, die vielleicht über Netzwerke damit angebunden sind, auch treffen können. Das heißt, ja, definitiv die Situation hat sich dadurch auch nochmal zusätzlich verschärft.
Ja, eine schlimme Lage und eine Lage, die, wie du gerade sagst, ja auch viele trifft. Du bist im Gespräch mit Kunden. Was berichten eure Kunden? Wo sind bei denen derzeit die größten Herausforderungen?
Ja, wir veranstalten bei Kyndryl im Security- und Resiliency-Bereich auch regelmäßig sogenannte Think Tanks, wo wir uns mit Security-Verantwortlichen aus allen Branchen und Unternehmensgrößen austauschen. Die sogenannten CISOs, also Chief Information Security Officer, berichten uns dort teilweise von Lebensmittelindustrie bis über Chemieunternehmen bis hin zu Behörden über ihre Herausforderungen und wie man die auch natürlich möglichst zielgerichtet angehen kann. Und drei Teilbereiche kristallisieren sich dort als gemeinsame Nenner heraus. Das ist auf der einen Seite die Reduzierung von Komplexität. Wir haben in den vergangenen Jahren erlebt, dass immer mehr und mehr Security-Tools, Security-Lösungen eingekauft wurden und teilweise isoliert oder ja auch überlappend voneinander agieren. Und es hat eine ja nur geringe Abstimmung zwischen diesen unterschiedlichen Lösungen stattgefunden. Und die Komplexität der gesamten IT-Landschaft, wenn wir auch uns in den Hinterkopf rufen, dass wir uns heutzutage in hybriden Umgebungen befinden, das heißt, dass viele Kunden Anwendungen lokal in einem eigenen Rechenzentrum betreiben, aber mittlerweile auch viele Services aus der Cloud beziehen, sehen wir eine Zunahme der Komplexität im eigentlichen Setup der IT-Landschaft und vor allem auch im Security-Umfeld, was es für CISOs dadurch extrem schwer macht, einen Überblick zu behalten und auch aktuelle Bedrohungen effizient zu managen. Das heißt, es besteht ein sehr, sehr großer Bedarf, diese gewachsenen Strukturen zu analysieren und zu simplifizieren und auf das auszurichten, was wirklich wichtig ist. Und nur so kann sichergestellt werden, dass die Sicherheitsstrategie wirklich auch zielgerichtet ist und umsetzbar ist. Also ein großes Themenfeld innerhalb der Herausforderungen ist die Reduzierung von Komplexität. Das zweite ist dann die Abstimmung mit den Geschäftsbereichen und mit dem Business. In den letzten Jahren wurden die Security-Budgets und die Entwicklungen immer, immer größer. Und teilweise haben sich Security-Bereiche damit auch etwas verselbstständigt. Und die Verbindung und die Abstimmung mit der eigentlichen Wertschöpfung ihres Unternehmens verloren. Denn nur Geld alleine löst da nicht die Probleme, sondern es muss natürlich auch zielgerichtet eingesetzt werden. Und dabei ist es sehr, sehr wichtig, sich klar darüber zu werden, was ist die sogenannte Minimal Viable Company? Das heißt, welche Unternehmensprozesse sind wirklich wertgenerierend für mein Unternehmen? Und diese muss ich dann absichern und so gut wie möglich schützen. Das heißt, und das geht nur, indem die IT-Security-Abteilungen eine sehr, sehr gute Abstimmung mit ihren Fachbereichen tagtäglich vorantreiben und genau wissen, was die schützenswerten Assets und die Minimal Viable Company ist, auf die sie sich fokussieren müssen, sozusagen ihre Kronjuwelen. Das heißt, der zweite große Teilbereich ist die Abstimmung mit den Fachbereichen. Und der dritte ist das Schlagwort bzw. der Trend Zero Trust, den wir in den vergangenen Jahren immer und immer stärker beobachten konnten. Denn wir reden heutzutage sehr, sehr selten noch von singulären Events bei einem Cyberangriff. Es gibt sehr selten den Angriff, sondern wir reden eigentlich von einer ununterbrochenen Bedrohung und auch kontinuierlich stattfindenden Angriffen. Und das bedeutet, dass die Denkweise sich im Security-Umfeld ändern muss und wir Zero Trust, wo es darum geht, erstmal aller Kommunikation und allen Datenflüssen, die laufen, zu misstrauen und nur das bewusst zu erlauben, wo man weiß, dass es sinnvoll und gewollt ist, das in den Vordergrund zu stellen. Und diesen Trend, unterstreichen wir auch von Seiten Kindrel als Service Provider und empfehlen auch jedem Unternehmen, sich in diese Richtung zu orientieren. Das heißt, wir sehen drei Trends in Summe: die Reduzierung der Komplexität, die Abstimmung mit den Fachbereichen und Zero Trust als Credo der IT-Security.
Cybersecurity hatten wir eben schon erwähnt. Lass uns in dieses Thema vielleicht noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Es ist ja etwas, was alle Unternehmen umtreibt. Was müssen Unternehmen jetzt tun, um ihre IT-Infrastruktur zu schützen und ihre Business Continuity zu bewahren?
Also das allererste und wichtigste ist antizipieren. Das Schlechteste wäre abwarten und schauen, was passiert. sondern wir empfehlen ganz klar, proaktiv zu handeln. Das beinhaltet vor allem dann auch die Durchführung von Analysen und Anomaliechecks im Netzwerk bis hin zu Threat Hunting. Das heißt, dass ich mir gewisse Kommunikationsstränge innerhalb meines Netzwerks genau anschaue. Und solche Stränge könnten sein, dass ich darauf achte, ob sogenannte Impossible Travels innerhalb meines Unternehmens passieren. Das heißt, dass ich der User Dominik Bredel um 13 Uhr beispielsweise irgendwo in Europa eingeloggt hat und um 14 Uhr loggt er sich auf einmal in Nordamerika ein. Dann spricht man von einem sogenannten Impossible Travel, was ein sehr, sehr starker Hinweis auf einen vielleicht gekaperten Account gibt, der ja etwas Böses im Schilde führt. Das zweite sind sogenannte unusual Logins. Das heißt, dass sich jemand einloggt aus einem Land, wo das Unternehmen beispielsweise gar keine Mitarbeiter hat oder keine Kunden hat. Auch auf sowas ist zu achten. Das dritte wäre, wenn sogenannte Administrator-Accounts, die also viele Zugriffsrechte haben, mit denen ich auch Systeme zurücksetzen kann beispielsweise, wenn die ihre Passwörter zurücksetzen. Da sollte man ein genaues Auge drauf haben, ob das ein reguläres Zurücksetzen ist oder vielleicht von jemand Drittem, der das nutzen möchte, um diese Kommunikation abzufangen und dann das Passwort sich zu erhaschen. Und das vierte ist der Review von ungewöhnlichen Datenflüssen. Es gibt auch Systeme innerhalb der IT-Security, sogenannte SIEM-Systeme, die die gesamte Kommunikation über Logdateien, also Auswertungen, was Server, wirklich machen, das analysieren. Und dort sollte man auch sehr, sehr genau reinschauen, um zu verstehen, was dort passiert. Das ist der erste Punkt, also antizipieren. Die zweite Empfehlung, die ich abgeben kann, ist schützen. Also sicherstellen, dass die vorhandenen Security-Maßnahmen korrekt funktionieren und auch korrekt konfiguriert sind. Das umfasst dann vor allem auch Elemente wie Backup- und Recovery-Systeme. Das heißt, der zweite Teilaspekt, den ich eingangs erwähnt habe, die Wiederherstellung von kritischen Anwendungen über Sicherungskopien, sicherzustellen, dass diese wirklich funktionieren und auch getestet sind. Habe ich ein Backup schon mal zurückgespielt tritt dabei vielleicht ein Fehler auf? Ist das Backup wirklich funktional? Geht da alles? Funktioniert das wie gedacht? Das zweite ist bei der Schützung, dass ich auch meine Backups verschlüsseln sollte. Ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und ein Ziel von Angreifern, das in den letzten Monaten sehr stark in den Vordergrund gerückt ist, ist das sogenannte Active Directory. Das kann man sich vorstellen wie so ein bisschen das Telefonbuch eines IT-Systems. Wenn ich von einem IT-System auf das andere darauf hinzugreifen möchte, dann läuft das über einen sogenannten DNS, Domain Name Service. Und das ist ein Synonym dafür ist das Active Directory. Und diese Systeme sind natürlich sehr, sehr interessant für Angreifer, weil sie ähnlich wie ein Telefonbuch sehr, sehr viele Informationen, auch User-Accounts enthalten vom gesamten Unternehmen. Das heißt, diese sollten gesondert geschützt werden. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, die dritte Empfehlung würde ich zusammenfassen unter Standhalten und Kommunikationsabläufe, organisatorische Abläufe zu validieren. Denn es geht nicht immer nur um Technik und Technologien, sondern auch die Prozesse und organisatorischen Aspekte dürfen nicht vernachlässigt werden. Das heißt, man sollte sich die Frage stellen, wann war die letzte Cyberangriff-Simulation, die letzte Übung, die man durchgeführt hatte? Und wurden die Ergebnisse aus dieser Übung dann auch entsprechend umgesetzt? Weiß jeder Mitarbeiter im eigenen Unternehmen, wie er beispielsweise einen Cyberangriff meldet? Kennt jeder Mitarbeiter das? Und wissen dann auch die dafür notwendigen und relevanten Personen, wie und wo die Cybersecurity Playbooks abliegen. Es gibt in der Regel dann fest definierte Ablaufpläne, sogenannte Playbooks, was zu tun ist im Fall eines Cyberangriffs Und dort wirklich zu wissen, wo diese liegen und wie auf diese zugegriffen werden kann, ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Von daher drei Empfehlungen, die wir mitgeben können. Antizipieren, nicht abwarten, sondern handeln. Schützen, vor allem im Kontext der Backup- und Recovery-Systeme. Und das dritte, standhalten, also sich wirklich auch auf Kommunikationsprozesse, organisatorische Abläufe vorbereiten und diese testen.
Dominik, tolle Tipps, vielen Dank. Aber im Zusammenhang mit Cybersecurity fällt fast auch immer der Begriff Resilienz erhöhen. Wie ist eure Meinung dazu zum Thema Resilienz, Widerstandsfähigkeit?
Ja, ist in den letzten Jahren sicherlich ein sehr, sehr großes Schlagwort geworden und wurde aus meiner Sicht auch fast schon in dem einen oder anderen Teilaspekt ein bisschen inflationär genutzt. Nichtsdestotrotz sollte man seine Bedeutung und das auch gerade im Umfeld Informationstechnologie nicht unterschätzen. Ich bin auch ein großer Fan des Begriffes, denn im Grunde genommen sollte nahezu jedes Unternehmen für sich eine adäquate Cyber-Resilienz, Cyber-Resiliency aufbauen und danach streben. Denn was heißt Resilienz? Widerstandsfähig zu sein und mit unvorhersehbaren Ereignissen gut umgehen zu können. Und das ist, glaube ich, etwas, was jedes Unternehmen, auch wenn das vielleicht zunächst noch ein bisschen abstrakt klingt, danach streben sollte, mit beispielsweise Mechanismen, die ich eben beschrieben habe. Ein Beispiel daraus könnten ja exemplarisch auch funktionierende und gut abgestimmte Backup-Systeme sein, die mir eben eine Resilienz geben, wenn mein Plan A gescheitert ist, das Produktivsystem, dass ich dann immer auf etwas zurückgreifen kann und wieder herstellen kann, auf das ich mich vorher vorbereitet habe. Und das ist, glaube ich, eine schöne Umschreibung beziehungsweise auch ein Beispiel für diesen Begriff Resilienz.
Nun haben wir im IT-Security-Bereich ja noch einen anderen Begriff, der besondere Aufmerksamkeit bedeutet, und zwar das Thema kritische Infrastrukturen, KRITIS. KRITIS-Unternehmen haben wir jetzt mehr als noch vor ein paar Jahren. Da waren das Krankenhäuser, Flughäfen, Bahnhöfe. Heute ist der KRITIS-Begriff ausgeweitet worden. Medien gehören zum Beispiel auch dazu oder andere Bereiche des täglichen Lebens. Also die Zahl ist mehr geworden. Welches besondere Augenmerk muss hier beachtet werden? Die haben ja ein bisschen andere Vorschriften.
Definitiv. Also an betreiberkritische Infrastrukturen gelten besonders hohe Anforderungen bezüglich der Cybersicherheit. Und du hast es gerade schon angeschnitten, dass gerade auch im vergangenen Jahr nochmal mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 die Rahmenbedingungen nochmal verschärft auf der einen Seite und auch der Umfang der kritischen Infrastrukturen ausgeweitet wurde. Und für diese kritischen Infrastrukturen existieren dann in der Regel, noch nicht für alle, aber in der Regel existieren sogenannte B3S-Branchenstandards, die dann sehr detailliert beschreiben, was in der jeweiligen Branche zur Vorbereitung auf Cyberangriffe zu tun ist. Von daher sind wir aus meiner Perspektive in Deutschland von der Regulatorik sicherlich schon sehr, sehr gut aufgestellt und nehmen auch hier eine Vorreiterrolle ein. Die Herausforderung, die ich aber wahrnehme, liegt dann eher im Markt und in der Umsetzung dieser Anforderungen. Denn ja, viele Betreiber der kritischen Infrastruktur haben aus meiner Sicht hier noch Nachholbedarf in der Umsetzung dieser Anforderungen, weil Security-Projekte durch ihre Komplexität und auch den Kostenaufwand, der natürlich damit einhergeht, auf Personal und auf monetärer Seite nicht so schnell umsetzbar ist. Von daher definitiv ein besonderes Augenmerk auf kritische Infrastrukturen.
Dominik, wir haben jetzt über kritische Infrastrukturen gesprochen und du hast gesagt, dass da noch Nachholbedarf ist. Und im Laufe unseres Gespräches haben wir auch festgestellt, dass die Sicherheitslage sich verschlechtert oder verändert. Welche Empfehlung würdest du jetzt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen geben, was sie derzeit aufgrund der angespannten Sicherheitslage auf jeden Fall tun müssen?
Ja, wie auch eben schon erwähnt, ist, glaube ich, das Schlechteste abwarten und nichts tun. Von daher wäre meine Empfehlung, werden Sie aktiv und beschäftigen sich mit dem Thema Cybersecurity. Natürlich ist die Sachlage in diesem Zusammenhang komplex und vielleicht vielschichtig und auch etwas undurchsichtig. Aber meine feste Überzeugung ist, dass Cybersicherheit und Cybersecurity ist keine Raketenwissenschaft. Aber wenn man bei vielen, wie mit vielen Dingen im Leben, wenn man sich damit beschäftigt, das Thema zu, ja, zu umfassen, die Schwachstellen weiß, dann eine strukturierte Vorgehensweise an den Tag legt und dann auch noch die Umsetzung konsequent nachhast, dann ist auch das Thema Cybersecurity handelbar. Und dadurch, dass wir uns einem kontinuierlichen Wettrennen und Wettrüsten zwischen den Angreifern und den Unternehmen oder Behörden, die sich schützen wollen, befinden, ist meine klare Empfehlung, sich nicht zurückzulehnen, sondern wirklich aktiv zu werden und sich mit Absicherungsmaßnahmen zu beschäftigen.
Ich denke mal auch mal, dass ihr euch als Unternehmen Kindrill, als Mitarbeiter des Unternehmens auch nicht zurücklehnt. Ihr seid sicherlich auch immer dabei, neue Dinge zu tun, neue Dinge dem Kunden anzubieten. Was plant ihr für die Zukunft? Wovon partizipieren eure Kunden? Oder habt ihr ganz neue Ansätze, die der Markt vielleicht noch gar nicht kennt?
Ja, also zurücklehnen tun wir uns auf keinen Fall. Und so viel kann ich schon vorwegnehmen. In den nächsten Monaten können sich sowohl unsere Kunden als auch potenzielle Kunden sicherlich gespannt sein, gerade was wir noch im Security- und Resiliency-Umfeld an zusätzlichen Dienstleistungen anbieten werden. Und ein kleiner Ausblick darauf wäre, dass wir in einigen Monaten eine neue Dienstleistung anbieten werden, indem man eine monatliche Rate zahlt und gegen diese monatliche Rate dann im Falle eines Cyberangriffs professionelle Unterstützung von uns bekommt zur Wiederherstellung seiner kritischen Anwendungen und Applikationen im Fall eines Cyberangriffs. Das heißt, wenn Sie dann als Unternehmen betroffen sind und mit uns diese Rate bzw. das Abonnement, so kann man es im Grunde genommen vergleichen, abgeschlossen haben, dann kommen wir vor Ort, entweder virtuell oder physisch, das kann man individuell vereinbaren, und helfen Ihnen so lange, bis Ihre kritischen Anwendungen wieder laufen und alles funktioniert. Und das ist ein Service, den wir, ja, wo wir unseren Kunden eben in den schwierigsten Lagen, die sie dann wahrscheinlich haben werden, schnellstmöglich und bestmöglich helfen möchten. Und das ist ja eine neue Dienstleistung, die wir zukünftig anbieten werden. Das heißt, gerne dort die Kindrill-Webseite beobachten und auf Announcements achten. Da werden wir in den nächsten Monaten etwas ankündigen.
Ganz spannend und ich glaube auch ganz wichtig, weil wir alle wissen, wenn dann der Angriff mal stattgefunden hat, dann ist es extrem teuer, alles wieder in den Normalzustand zu bringen. Das mussten wir leider letztes Jahr bei Heise auch erleben. Wir haben das auch öffentlich gemacht, wir haben das publik gemacht, aber umso wichtiger, glaube ich, ist das Angebot, was ihr jetzt da auch euren Kunden und potenziellen Kunden anbietet. Dominik, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir und auch Kindrill viel Erfolg mit euren Kunden, mit euren potenziellen Kunden, ja, und allen eine geschützte IT-Infrastruktur. Vielen Dank.
Dankeschön, Gisela. Vielen Dank.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Katrin Suder, Geschäftsführerin des Digitalrats und Buchautorin, zum Thema das geopolitische Risiko. Wir freuen uns auf Sie.